Hallo, liebe Podcast-Freunde da draußen. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Und diese Woche werden Johannes und ich in dieser fantastischen Folge über fantastische Filme sprechen. Die Frage ist das wirklich so? Ich habe The Long Walk gesehen, Todesmarsch auf Deutsch, von Francis Lawrence, wo man eigentlich erwarten müsste, der Mann hat mit Tribute von Panem gezeigt, wie Dystopie geht. Vor allem im Bereich Jugendbuch. Jetzt The Long Walk, Todesmarsch, ein super bekannter Film von Stephen King. Schafft er das, was er für mich im Trailer ausgestrahlt hat, also mich zu begeistern? Und Johannes hat sich mal angeguckt, Thunderbolts, der Marvel-Film, den, naja, ich jetzt gar nicht so begeistert finde. Das war kein guter deutscher Satz. Ihr wisst, was ich meine. Ist halt ein Marvel-Film, aber er hat auch eine kleine Perle mitgebracht, womit ich gar nicht gerechnet habe. Four Lions, eine satirisch-Dramödie, würde ich sie mal nennen, aus England über Salafismus. Super interessant. Deswegen lasst uns nicht weiter um den Brei. Ich bin komplett am Ende. Lasst uns nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 252 unseres kleinen, aber feinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hi, hi.
So, hey. Wir sind zurück und wir haben Filme im Filmköcher. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Soll ich anfangen? Weil ich habe einen aktuellen Kinofilm gesehen.
Ja, mach mal. Ich habe nämlich nichts Aktuelles an Kinofilmen gesehen.
Sehr gut. Sagt dir der Name Francis Lawrence was?
Du hast The Walk geschaut, oder?
Korrekt.
Wer ist das?
Das ist der genau, Mann, der einfach gefühlt alle Tribute von Panem Sachen gemacht hat, aber auch Red Sparrow.
Ja, also als, okay.
Fun Fact oder I Am Legend. Konstantin. Okay.
Ja, wird besser.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auf The Walk relativ lange keinen Lust, bis ich den Red Band Trailer gesehen habe. Also ich habe als erstes nämlich nicht gedacht, so, ja, was passiert denn da? Wahrscheinlich der Typ von Tribute von Panem, wenn es brutal wird, wird weggeschnitten. Nee. Dann kam da der Red Band Trailer und da zeigt man so, ich weiß nicht, ob es der erste Kill ist, die erste Erschießung. Aber heieiei, der war schon drastisch inszeniert.
Ich kann ja auch sagen, woher das kommt. Stephen King höchstpersönlich hat gesagt, ihr könnt die Lizenz haben, aber nur, wenn ihr voll draufhaltet. Also nur, wenn ihr wirklich voll draufhaltet, dann kriegt ihr die Lizenz, weil er hat das ja damals so ein bisschen als Hommage an die Irrung und Wirrung des Vietnamkriegs geschrieben, wie junge Menschen sich sozusagen in den Fleischwolf der Regierung werfen. Und ihm war wichtig, dass der Film schockt. Also auch von der Brutalität her. Und da kann ich euch direkt schon mal vorwegnehmen, das tut er. Genau. Ja, also wo geht's? Also im Deutschen, The Long Walk, Todesmarsch. Ist eine Verfilmung von Francis Lawrence basierend auf einem Buch von Stephen King. War tatsächlich relativ günstig, hat 20 Millionen Budget gekostet, aber wurde halt nicht irgendwo in so einem Greenscreen-Dings gedreht, sondern in echt. Und die Grundprämisse ist, spielt in Amerika und 50 junge Männer aus allen US-Bundesstaaten werden zu einem Todesmarsch gerufen. Darauf kann man sich bewerben und die Bewerber werden dann mit per Losverfahren ausgewählt, ob sie daran teilnehmen dürfen oder halt nicht. Und von diesen 50 kann nur einer dieses Spiel gewinnen. Und dem winkt dann aber zwei ganz große Sachen, nämlich einmal unendlicher Reichtum und zum anderen, er hat einen Wunsch. Einen Wunsch, egal was, der ihm erfüllt werden muss.
Ich möchte zweimal unendlicher Reichtum.
Ja, genau. Im Grunde wird in dem Film auch immer debattiert darüber, was machst du, wenn du mal gewonnen hast. Und es gibt ja schon so ein bisschen, also die Welt, in der wir uns bewegen, ist die USA. Und die USA haben einen langen, entbehrungsreichen Krieg geführt. Die Wirtschaft ist dadurch stark geschwächt. Das Land ist verarmt. Und der Sinn hinter diesem Todesmarsch ist es, dass, wenn das live im Fernsehen gesendet wird, die Produktivität des restlichen Landes rapide ansteigt. Und deswegen wird halt immer dieser Todesmarsch veranstaltet, um den Leuten zu zeigen,
guck mal, die Kinder schmeißen sich weg für euch.
Genau. Guck mal, die schmeißen sich weg und das sind richtige Alphas, die machen bis zum Ende weiter, bis ihre Beine versagen. Da könnt ihr doch mal ein bisschen schneller in der Produktion arbeiten. Auch so ein bisschen natürlich Kritik am kapitalistischen System. Diese typische Metapher von, wenn du dich nur weit genug anstrengst und die extra Meile gehst, dann kannst du auch einer von denen da oben sein. Aber dass halt 50 Leute anfangen und bei vielen auch einfach durch Glück oder Unglück, dass sie gar nicht beeinflussen können, sie auf der Strecke bleiben, ist dann natürlich ganz normal. Und dass nur ein einziger durchkommt. Und meistens die Leute, die dann durchkommen, die auch nicht mehr so ganz bei klarem Verstand sind. Ist das so?
Haben die nicht theoretisch ein Ziel? Aber das Ziel ist halt...
Nein, darum geht's. Das Erste, was sie sagen, wir machen einen Marsch ohne Ziel. Ihr werdet so lange marschieren, bis wirklich nur noch einer übrig ist. Und sie kriegen dazu im Grunde so eine Okay-Garmin, Videospeichern-Watch. Und auf dieser Smartwatch können sie sehen, sie müssen mindestens 4 Miles per Hour laufen. Also es ist so ein strammer Marsch. Das ist jetzt, sie müssen nicht joggen, aber sie müssen halt so einen strammen Gleichschrittmarsch halten. Und sobald sie langsamer werden, kriegen sie eine Verwarnung. Sobald sie mehr als 3 Verwarnungen haben, also eine dritte dürfen sie sich noch einheimsen, danach werden sie aus dem Spiel eliminiert. Und wenn sie aber, ich glaube, 3 Stunden am Stück ohne Verwarnung wenn sie 3 Stunden am Stück keine Verwarnung bekommen, dann wird dieser Verwarnungscounter wieder zurückgesetzt. Also es ist ab und zu auch die Frage, kann man sich mal strategisch so eine Verwarnung einfangen, um sich vielleicht eine kurze Pause zu gönnen? Oder, sag mal, die menschlichen Grundbedürfnisse zu decken. Genau, aber sie werden auf dem Weg die ganze Zeit immer mit Wasser und Essen versorgt. Es ist halt bloß, sie dürfen halt nicht schlafen. Also sie müssen durchgehend marschieren, bei Tag und bei Nacht.
Ja, und wie funktioniert auf Klo gehen?
Ja, da gibt's, das wird häufiger angesprochen in dem Film. Ich weiß gar nicht, warum der Fokus da so groß ist. Aber seine Notdurft zu verrichten, egal ob pinkeln, dann im Rückwärtslaufen oder halt scheißen mit Druck, ist in dem Film eine große Prämisse. Und es gibt tatsächlich eine Person, die da sehr viel Probleme mit hat, sage ich mal, und das ist auch echt eine relativ widerliche Szene.
Zieht der Film sich über die, wie lange dauert der, 90 Minuten?
108 Minuten.
Oh, ja. 148 Minuten, 1 Stunde 48 Minuten, ja. 108 Minuten. Jo. Zieht er sich? Geht er? Kommt man durch? Wird der schnell langweilig? Oder wird der langweilig auf...
Ich fand unsere beiden Protagonisten, Pete und Way, die werden gespielt von David Johnson und Cooper Alexander Hoffman. Die fand ich als Schauspieler echt gut. Der Major wird übrigens von Mark Hamill gespielt. Aber der ist wirklich nur so ein ganz... Also anders als bei Tribute von Panem, da gibt es ja auch den Präsidenten, gespielt von Donald Sutherland. Sutherland? Oh Gott.
Ja, ist gut.
Der hat wesentlich mehr Charisma. Hier ist wirklich Mark Hamill ist so ein, im Grunde wie so ein nordkoreanischer General, der sitzt da immer auf seinem Jeep. So eine kleine Wampe, paar Orden dran gestickt und brüllt dann immer so diese leeren Durchhalteparolen. Ja, und er ist halt dann der Major und natürlich das Hassbild, weil er ist der oberste Führer. Einige der Charaktere haben auch eine Backstory mit ihm. Und ja, aber bis auf ein paar leere Phrasen hat er eigentlich nie eine große charakterliche Eigenschaft, außer, ja, das ist der böse General. Das ist das System. Ja. Unsere beiden also die schließen sich dann zu so einer kleinen Clique zusammen, natürlich mit dem Wissen, okay, einer wird es eigentlich nur überleben.
Und es gibt dann muss ich den Bein stellen.
Ja. Ja, ja, im Grunde. Also, und dann gibt es natürlich auch die Leute, die nicht so sympathisch sind. Und dann gibt es halt die ganzen anderen, das ist halt so.
Ja, wir haben das in Good Game gesehen, wir haben das in jeglichen anderen von diesen Filmen gesehen. Jo, schreibt sich ja eigentlich schon fast von alleine.
Genau, du weißt eigentlich in den ersten 3 Minuten, du hast halt unsere Hauptprotagonisten, dann hast du noch so 3-4 Leute, die so ein ganz bisschen Charaktertiefe bekommen, dass man so ein bisschen mit dem mitleidet. Und dann ist halt der Rest das Kanonenfutter. Die sind einfach, die sterben auch einfach wie die Fliegen auf dem Weg dahin. Und ja, die sind dann so das Hintergrundrauschen, um die Tonalität zu etablieren. Und ja, also ich fand den Film an sich ganz gut gedreht. Auch wieder hier Fun Fact, die sind tatsächlich die ganze Zeit gelaufen während der Szenen. Also
wir wissen ja.
Ja, die haben irgendwo eben nirgendwo in den USA gedreht. So sieht der Film aber auch aus. Also die laufen die ganze Zeit durch irgendwelche verlassenen Orte auf einer Straße. Dann haben sie ab und zu mal ein verbranntes Auto als Kulisse hinten dran gestellt. Im größten Teil sieht man Naturaufnahmen, irgendwelche Maisfelder, irgendwelche Felder. Also im Grunde so ein sehr agrarzentristisches Bild der USA. Was auch so ein bisschen zeigen soll, guck mal, die USA sind hier nicht New York und Detroit und so, sonst was, sondern man sieht halt wirklich so ein sehr ländliches USA, alles ein bisschen verarmt, alles ein bisschen verwahrlost, was natürlich in dieses Dystopie-Setting passt.
Genau. Fängt der Film direkt beim Walk an?
Ja, der Film fängt an, indem eine Mutter ihren Sohn zu der Startlinie fährt, der ausgewählt wurde. Und dann im Grunde verabschieden die sich, er trifft sich da mit seinen Main-Characters und dann geht's los.
Okay.
Genau. Und ja, also was soll ich sagen? Ich fand den Film nett. Also ich fand ihn wirklich, ich fand ihn nett. Er hat ein paar Dialoge, aber wenn man sich, also ich kenne mich ja in diesem ganzen Dystopie-Bereich eigentlich schon relativ gut aus, egal ob jetzt Zombie-Dystopie oder so eher Richtung totalitäres Regime geht, habe ich wirklich sehr viel gesehen.
Das geht ja eher in so eine Battle-Royale-Richtung, oder?
Ja, schon, aber hier wird auch viel philosophischer Talk gemacht unter den Teenagern. Ne? Die hinterfragen dann das Regime, Auflehnung gegen das Regime. Was ist überhaupt der Sinn dahinter? Wieso ist es dazu gekommen? Es hat auch so ein bisschen, was auch natürlich ist natürlich ein Stephen King-Roman, was hat so ein bisschen Richtung diesem Fahrenheit von wegen die Unterdrückung vom Regime, dass man, keine Ahnung, andere Medien konsumiert, die nicht vom Regime freigegeben sind und so. Also es ist im Grunde so eine Zusammenfassung von alles, was so ein totalitäres Buch zusammenfasst, so George Orwell, Fahrenheit, alles in einem. Was mir aber daran fehlt, und das liegt vielleicht daran, dass das Buch zur damaligen Zeit noch unfassbar wichtig und modern war und ist ja auch eins der meist besprochenen Stephen King-Sachen, der ist einfach, wirkt ein bisschen außer Zeit gefallen. Der Film erzählt mir wirklich nichts, was ich nicht schon kenne. Der Film gibt mir keine neuen Impulse, macht jetzt nichts Außergewöhnliches, wo ich mir denke, oh, da habe ich ja einen Dystopiefilm jetzt noch gar nicht gesehen. hat keine neuen Anreize. Das Einzige, was er macht, ist halt für die Leute, die sich da nicht drauf eingestellt haben, die erwischt er halt mit der Brutalität, mit dieser Erbarmungslosigkeit,
gegen theoretisch Jugendliche, die aber irgendwie dann doch älter ausschauen als sein genau. Sohn wahrscheinlich.
Und da gibt es bestimmt Leute, die sagen, sollen, oh, das ist ja krass, jetzt sehe ich hier, wie Jugendliche, auch Minderjährige, abgemetzelt werden. In Nahaufnahme, wenn da, keine Ahnung, die Waffe gegen den Kopf gehalten wird und normalerweise Kamera weg, peng, und alle wissen, okay, er wurde gerade erschossen und hier wird halt voll drauf gehalten und siehst halt, wie die Hirnmasse auf den Boden spritzt.
Aber ja, das ist aber auch ein bisschen komisch, weil ich hätte, also der Film hat ja Potenzial, so einen Birdbox-Charme zu erhalten. Weißt du, dass der irgendwie so eine Art Nachahmungsgeschichte kriegt, ne, komische, auch in so einer Bubble, so ein Sturm im Wasserglas, eine ganz kleine Bubble, die sich denkt, so, jo, komm, wir können das irgendwie nachstellen, in Anführungszeichen, ne, mal gucken, wie weit wir laufen können, irgendwie sowas hat er ja Potenzial dazu, aber der Film ist ja, der geht ja so unter. Ich kriege ja wirklich gar nichts davon mit.
Ich hätte gesehen, das hätte halt so eine richtig schöne Schule, also so ein Schulmedium werden können, wo man so ein bisschen über totalitäre Systeme aufklärt. Also natürlich jetzt nicht vielleicht in der 6. Klasse, aber da hättest du die halt Brutalität halt nicht gebraucht. Ich weiß halt nicht, welche Zielgruppe der Film überhaupt ansprechen möchte. Weil, keine Ahnung, für wirklich Die-Hard-Dystopie-Lover, die denken sich, habe ich alles schon gesehen und Brutalität kann ich mir woanders angucken. Ich hätte lieber neue Impulse über das ganze Thema. Für Leute, die brutale Sachen schauen, die haben auch schon kreativere Sachen in dem Bereich halt gesehen. Und so ist es irgendwie so, er ist halt komplett einfach aus der Zeit gefallen. Die Dialoge außerhalb der Main Character sind halt wirklich auch super eindimensional, die Charaktere generell außerhalb, ich meine, du kannst jetzt keine 50 Leute Tiefen beschreiben, aber die sind halt alles so Abziehbildchen für das, was sie gerade brauchen. Den einen Indigenen, der sauer ist auf den Staat, das Arschloch, was ist natürlich, der macht dann so eine Wandlung durch, den Posterboy, da gibt's, die haben aber alle überhaupt keine Tiefe und deswegen, ja, gucke ich im Grunde unsere beiden Hauptcharaktere dabei zu, wie sie einen sehr entbehrungsreichen Marsch hinter sich bringen und nebenbei die ganze Zeit so eindimensionale Charakter auf brutalste Weise und entwürdigendste Weise umgeschossen werden.
Ja. Ja, das ist dann auch das Problem, ne? Für so einen Birdbox muss er halt die Gewalt rausnehmen. Damit auch wirklich die Kids da sehen.
Ja.
Können. Ja, okay. Vielleicht kriegt ihr auf dem Streamer noch mal mehr.
Ich bin gespannt eher auf The Running Man als auf das hier.
Ja. Okay. Cool. Der lange Marsch.
Der lange Marsch. Könnt ihr euch angucken im Kino. Und wahrscheinlich nicht allzu lange auch dann im Streaming.
Okay. Soll ich auch mal einen Film, oder ich habe einen Film geschaut, der relativ aktuell ist. Relativ aktuell. Der kam im Frühjahr dieses Jahres in die Kinos. Nämlich Thunderbolts. Der Marvel Studios Film mit den, ja, mit der B-Riege, der Anti-Helden, die jetzt die Welt irgendwie retten müssen. Hast du was schon mitbekommen, ne? Da war ja dieses mit dem Sternchen.
Und ja, ich weiß, dass da hier
die New Avengers und was weiß ich.
Ich weiß halt, dass da hier die Florence Pugh.
Ja, genau, die spielt die Hauptrolle.
Die Black Widow ist.
Romanoff, ja, irgendwie so weit.
Und dass David Harbour als Red Guardian dabei ist. Und ich kenne das Coverbild. Und der ganze Rest war so, ja, ist halt, also, ich hätte es auch nie gedacht, weil ich Marvel-Filme immer relativ stark geliebt habe, aber ist halt so, ja. So,
ja, aber das war ja dieser Film, wo viele gesagt haben, jo, der ist sehr gut. Sehr gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der ist gut. Der bringt da Marvel-Universum in die richtigen Reihen wieder, nachdem die jetzt so eine Flaute haben. Blöd, dass den halt keiner gesehen hat. Wenn das die richtigen Reihen im Marvel-Universum ist, dann können wir es wegschmeißen. Also, der Film ist nicht schlecht. Aber der Film ist halt arschbelanglos. Er ist wirklich furchtbar egal. Ey, der, du, du guckst den und du hast ihn am Tag danach vergessen. Der hat ein paar nette Ideen, ein paar nette Kniffe, da sind, der ist nicht so komplett über. Er ist schon, also, sagen wir mal so, du hast da so einen Schurken, der ziemlich viel Power hat, aber es geht gar nicht darum, dass man den besiegt, sondern nur, dass man den irgendwie anspricht, um seine Probleme zu lösen, die tiefer sind als Gewalt. Um es mal irgendwie so schwach zu sagen. Die haben ein paar nette Kniffe. Der wirkt jetzt auch nicht irgendwie extrem teuer, der Film. Der wirkt so im Marvel-Universum wirkt der faszinierend unaufgeregt. Ich find's witzig, dass man einen Charakter mit den coolsten Design innerhalb der ersten 10 Minuten wegschmeißt, mit dem man Werbung gemacht hat. Das ist so ein bisschen The Suicide Squad-like, so in klein. Mhm. Amüsant. Aber er zieht sich schon. Also ab einem gewissen Zeitpunkt denkst du ja auch so, jo, mach
mal. Aber meine erste Frage ist, wieso heißt der Thunderbolts Sternchen? Hat das Sternchen irgendeine Aussage?
Ja, weil die ganz am Schluss sagen, das sind jetzt die New Avengers.
Okay.
Also, die heißen jetzt tatsächlich Thunderbolts, The New Avengers, als so ein, ja, so ein, also den Titel kriegst du ganz zum Schluss reingedrückt.
Ja, also. Wie
das Sternchen dann so verwendet. Hey.
Ich weiß halt, ich habe irgendwann den Bezug verloren. Zum einen, ich war ja immer noch so, okay, wenn du, eigentlich musst du ja die Filme gesehen haben, um zu verstehen, was abgeht. Das war ja immer so ein Problem, du musst ja immer am Ball bleiben. Und irgendwann kamen dann auch noch die ganzen Serien dazu in einer...
Ja, aber so einer ist das. Jetzt musst du auch die Serien gesehen haben, damit du verstehst, was hier abgeht. Weil halt zumindest musst du verstehen, woher die Charaktere kommen. Deswegen wird auch hier die Romanovs, die Black Widow wird als wichtigster Charakter gehighlightet, weil die eben keine, oder Bucky Barnes, weil die eben keine Serien benötigen, damit du verstehst, wer die sind. Aber so jemand wie Ghost der Captain America-Verschnitt. Keine Ahnung, wer die sind, wenn du die Serie nicht gesehen hast.
Ja, ich finde halt, die manövrieren sich halt wirklich in eine absolute Belanglosigkeit, weil ihre Strategie aus alles muss miteinander kombiniert sein, was ja auch irgendwie cool ist, aber auch irgendwie zu ganz bizarren also es ist halt, ich kann halt mittlerweile, habe ich keine Lust mehr Sachen anzugucken, weil so viele Querverweise zu Sachen existieren, die ich nicht mehr gesehen habe. Ich meine, in Star Wars Teil 7 kann ich mir angucken und Spaß haben, ohne Star Wars, die anderen Star Wars Sachen zu gucken. Wenn man es jetzt mal so ganz losgelöst sieht. Das finde ich hab's mal versucht, bei Marvel extrem schwierig, weil wirklich, da werden Charaktere reingeworfen, ohne Erklärung, die sind halt da dann. Und kriegen auch keine wirkliche Backstory mehr, weil die wurde halt schon erzählt, irgendwo anders mal.
Und manchmal haben Charaktere auch einfach so wenig Fleisch, auch in den, dann hast du einen Film gesehen, kommt ein Charakter vor und dann guckst du die Fortsetzung und denkst so, gut, ich habe den Film einmal gesehen, die in den Film davor, aber wer zur Hölle ist der?
Und vor allem, man fragt sich halt jetzt mittlerweile, ich find's ja, gibt's ja bei DC auch schön, dass man mal so unbekanntere Helden nimmt, aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, es gibt ja einen Grund, warum die unbekannter sind. Also, einen Iron Man, einen Spider-Man, einen Batman, die sind ja nicht umsonst so populär und man muss sich halt auch einfach fragen, ja, man kann auch mal Geschichten von unbesungenen Helden erzählen, finde ich auch nicht schlecht. Bloß mir kommt es mittlerweile so vor, okay, die haben jetzt halt alles verschossen an Pulver, was sie hatten. Die haben halt nichts anderes mehr. Mir kommt es so vor, als wenn ich nur noch von irgendwelchen B-Riegen Superhelden jetzt Geschichten bekomme, weil alle anderen Geschichten schon erzählt wurden. Oder du wärmst es auf und gehst halt hin und sagst, oh ja, hier, guck mal, das ist die Black Widow. Aber die OG Black Widow gibt's nicht mehr, deswegen, das ist die neue Black Widow.
Ja, und die können mir auch nicht erzählen, dass die Charaktere in den, wie lange gibt's das Marvel-Universum, keine interessanten Geschichten mehr haben. Ja, okay, sorry, dann musst du halt irgendwann mal deinen Iron Man mehr auflegen, wenn der wirklich der Einzige ist, der spannende Geschichten hat. Musst du jetzt mal durch. Weil ich meine, mit Batman klappt's ja auch. Da freut man sich auch immer wieder auf einen neuen.
Ja.
Und der ist ja eigentlich auch schon durchgenudelt wie kein anderer Superheld. Und Superman auch. Das ist meiner liebsten Lieblingsfilme dieses Jahr. Der ist auch schon durchgenudelt wie Sau. Also ohne Scheiß. Mit Wonder Woman klappt es nicht, aber der Charakter ist ja auch scheißen langweilig. Also den muss man halt irgendwann... Den für Leinwand zu inszenieren ist schwierig. Noch keinen Weg gefunden. Ist halt einfach nur Lacher. In jeglicher Variation. Und da können die mir bei Marvel nicht erzählen, da gibt es hundertprozentig auch gute Superhelden-Geschichten, die noch erzählt werden können. Klar, die haben die Rechte so ein bisschen komisch verteilt. Macht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber eigentlich hat doch jetzt Disney wirklich alles gegathert. Einzigen Nachteil, den die haben, die haben halt Leute besetzt und die haben ein Universum erstellt. Jetzt müssen die halt irgendwie entweder erzählen, wie die Leute ersetzt wurden. Ne? Neuer Iron Man, neuer Captain America, weil die sind ja theoretisch fertig geschrieben, beziehungsweise tot in der Welt.
Ja.
Im Marvel Cinematic Universe. Entweder werden die jetzt neu besetzt und dann hast du halt das Problem, dass da Leute sagen können, das gefällt mir nicht. Oder du lässt es halt, du beendest es und rebootest es irgendwie. Aber dann hast du genau dasselbe Problem.
Ich meine, du hast
keine Ahnung, wie man mit Marvel weitermachen soll.
Ich meine, du hast ja auch gleichzeitig das Problem, dass du einfach die Geschichte eines Superheldenfilms ist ja sehr unoriginell. Du hast den Superhelden, der hat einen Antagonisten und die kämpfen. Das ist okay, das ist jetzt nichts, was Superheldenfilme per se exklusiv haben. Viele solcher Filme funktionieren genauso, Antagonist und Protagonist.
Hero's Journey, ne? Also ja.
Ganz klassisch, aber man sieht halt auch nie was anderes. Diese ganzen Schwarz-Weiß-Sachen gibt's im Superheldenfilm weniger. Jetzt versucht man es hier halt so ein bisschen in Richtung, ja, das sind halt so die Dreckigen. Ja, die
so ja
ein
das ist so billiges Suicide Squad, nur ja, genau. Weniger verrückt.
Aber es passiert halt auch keine Originalität bei den Geschichten, die sie erleben. Also, was am ehesten noch funktioniert, wo ich ja noch gerade auch bei bin, auch eine Serie, die ich gerade noch gucke, ist Peacemaker.
Peacemaker, ja.
Da kommt's halt, der ist auch nicht originell, aber da kommt's halt über den Witz, weil Komödien funktionieren ja noch mal ein bisschen anders.
Ja, der ist bescheuert genug, dass das Spaß macht. Weil das hat Problem bei Thunderbolts, die sind nicht, die trauen sich irgendwie nichts. Irgendwie ist das, oh, wir haben einen Charakter getötet, mit dem wir die ganze Zeit Werbung gemacht haben. Ja, einen. Und keiner kennt den. Egal, wen ihr getötet hättet. Wenn ihr Bucky Barnes getötet hättet, okay. Dann Respekt. Ey, spannend. Aber natürlich haben die ihn nicht getötet, weil das ist ja der einzige Charakter, wo der Schauspieler bezahlbar ist und die Leute den gut finden, dass man den immer noch mal wiedersehen kann. Deswegen wird der jetzt mehr oder weniger so ein Nick Fury, so ein ich komme in jedem Marvel-Film vor, weil ich den ganzen Scheiß hier zusammenhalten muss irgendwie. Mit meinem Power-Glue-Arm.
Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie es dann 2026 mit einem Avengers 5 werden soll. Also, ja, da werden Leute vorkommen, die ich nicht kenne. Also, okay, wir haben jetzt einen Dr. Doom, der kommt.
Ja, und Robert Downey Jr. Also, please, ja. Was zur Hölle ist das denn für ein Eingestehen? Also, wirklich.
Aber
das ist ganz komisch.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also,
ja, und der Thunderbolts-Bösewicht ist spannend. Der ist cooler Antagonist und wie der dargestellt wurde in seiner Schattenform, sieht hammer cool aus. Aber dann ist die Lösung halt so, weil der wahrscheinlich auch in Marvel Comics eher ein Superheld ist, ich weiß es nicht, ist die Lösung dann einfach, wir gehen in seinen Kopf, dann umarmen wir uns alle und sagen, wir sind ja Freunde und dann ist das Problem gelöst. Und ja.
Ja, ich bin noch nicht, also keine Ahnung, dieses ganze
Marvel-Ding, das... Wenn das der Film ist, Der HRS so, ja, so müssen die nächsten Marvel-Filme sein. Dann brauchen wir keine Marvel-Filme, weil die so ausgelutscht sind, so belanglos, da tut schon fast weh. Also wirklich. Tickt doch mal eure Fans irgendwie. Die brauchen jetzt wirklich mal so lebenserhaltende Maßnahmen. Jetzt holt den Defibrillator raus und
oder man muss sich einfach richtig durch und abschließen,
ja,
oder den Schlüssel wegwerfen.
Ja. Genau, er war eine gute Zeit. Das Ende war ein bisschen banal. Keine Ahnung, wie Fantastic Four ist. Den haben wir beide nicht gesehen. Nö. Weil, ja.
Wie gesagt, bis zum Marvel-Endgame habe ich jeden einzelnen Marvel-Film gesehen und sogar damals, weil es noch möglich war, jede einzelne Marvel-Serie.
Ja, ich habe diese Netflix-Serien hatte ich nicht gesehen.
Die waren gut tatsächlich, weil die sich nicht aufs scheiß Universe bezogen haben, sondern einfach interessante eigene Geschichten erzählt haben.
Ja, aber die kamen ja relativ schnell mit da rein. Die haben ja relativ schnell gesagt, oh, jetzt im Spider-Man habe ich doch den Daredevil-Schauspieler als Daredevil gesehen. Also, ja, keine Ahnung. Spider-Man funktioniert ja auch immer noch. Wahrscheinlich wird der nächste Spider-Man auch wieder funktionieren, weil es halt auch ein cooler Held. Vielleicht funktionieren halt einfach die anderen nicht.
Ja. Ja. Cool. Also Thunderbolts Sternchen könnt ihr bei Disney Plus gucken.
Exakt. Würde ich sehr jetzt nicht sagen, dass er mega scheiß ist. Er ist halt nur mega belanglos. Das ist so eine Durchschnittsware. Der ist besser als Falcon. Der Falcon-Film, den habe ich aber mehr verteidigt, weil der halt schon sofort so krass angegangen wurde. Dass der so ein bisschen gehypt wurde, dieser Thunderbolts jetzt, verstehe ich nicht, weil der ist mindestens genauso belanglos. Nur kommen hier mehr Charaktere vor. Thunderbolts. Jo. Ich hab's auf Disney Plus.
Okay.
Und cool. Ich habe theoretisch noch zwei Filme. Über einen müssen wir nicht viel reden. Den anderen eigentlich auch nicht. Soll ich den mal eben kurz raushauen?
Ja, ich habe auch noch einen Film, über den müssen wir im Grunde nicht viel reden. Aber red du erstmal.
Okay, ich habe einmal den großartigen und wahrscheinlich besten Hustler-Film der Welt gesehen. Kung Fu Hustle. Again.
Ja, immer. Ja, Kung Fu Hustle kann man immer machen.
Ja, da muss man ja auch nicht so viel drüber reden. Es sei einfach. Die Axt-Gang. Den gibt es auf.
Fantastisch.
Genau. Genau, die Axt-Gang. Und dieses. Also ich muss sagen, ich habe relativ viel schon wieder vergessen. Ja, den ganzen Opening war mir erstmal gar nicht mehr so bekannt. Ich weiß nicht, ich habe den relativ früh schon gesehen und ich fand den als Kind gruselig. Irgendwie.
Okay.
Irgendwie erschreckend, ja, weil ich habe als Kind nur so reingeseppt und dann kamen diese Szenen mit den Typen, die mit der Zither spielen.
Ja, diese weißt Leute du? Durchschneiden.
Ja, genau. Und dann siehst du halt so einen Shot wie, du hast die ganze Zeit dieses Spiel von denen. Und dann siehst du im Hintergrund, wie Pflanzen halbiert werden. Dann ein ganzer Blumentopf. Und irgendwann springt so eine Katze runter. Und dann sieht man den Schatten, wie der Schatten von der Katze halbiert. Und dann kommt so ein Spritzer Blut an der Wand. Und dann dreht sich der Charakter um und wird geköpft. Von dem Spiel. Und das war irgendwie, das war mir zu gruselig.
Ich kann es verstehen.
Aber, ja, als Kind, ne? Aber das ist trotzdem. Wie geil dieses Set bitte ist. Also ohne Scheiß, die haben ja diese Straße, diese ganze Straße und dieses gesamte Haus, da diese Wohnung. Wie geil das alles ist. Es macht so Spaß, da reinzugucken. Und ja, richtig Bock danach, noch wieder weitere Wire-Kung-Fu-Filme zu sehen, weil der ist ja komplett über, ne?
Das Witzige ist tatsächlich, einer der Hauptcharaktere, Stephen Chow, der spielt in einem Film, mit dem ich mir vor kurzem nochmal angucken wollte. Ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen, nämlich Shaolin Soccer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist ja so ein bisschen
Shaolin Kicker, oder?
Shaolin, ja, der Original, der Kickers, genau so heißt der. Soccer heißt der im Englischen.
Im Original? Ah, okay. Ja, das ist da, wo die Fußball spielen.
Genau. Das ist da, wo die Fußball spielen, was so ein bisschen Mario Football, Captain Tsubasa-like, wo dann irgendwie er so schnell schießt, dass da ein Feuerball raus wird. Und der Torwart, ach, er ist ganz verrückt. Das ist er auch einer der Hauptcharaktere.
Den könnte man auch mal gucken.
Kung Fu Hustles, große Liebe.
Ist ein sehr guter Film. Den gibt es auf Netflix, und wer den noch nicht gesehen hat und Spaß an sowas hat, an so ein bisschen sowas Banales. Und ganz ehrlich, wenn du, ich mach mal was auf, ohne jetzt viel im Hintergrund von den Leuten zu wissen. Du kennst ja die Julian Bam Videos, seine Filme, ne? Mhm. Ich glaube, dass sein Comedy-Timing und sein sein Comedy-Timing relativ nah an dem ist von Kung Fu Hustle. Ich meine, die Gags funktionieren irgendwie gleich. Also nur der Rhythmus. Weißt du, wie so ein Gag halt aufgebaut wird?
Ja.
Da passiert ziemlich viel im Hintergrund, da passiert ziemlich viel einfach mit Blicken.
Das ist im Grunde mit Momenten, so das Hongkongs Pardon zu Nackte Kanone.
Ja, genau. Ja, gut. Bisschen mehr, weißt du, das ist Comedy, und die geben sich auch noch auf Fresse. Und ja, der Julian Bam hat in seinen Videos halt auch relativ viel Martial Arts drin. Dafür, dass das so ein, und ja, im Verhältnis zu Kinofilm ist halt, sind die Videos halt low budget von Julian Bam. Für YouTube ist das extrem viel Geld, aber für Kinofilme ist das eher so ein geringeres Budget.
Kung Fu Hustle 2?
Ach so, scheiße, was?
Bitte was?
Amerikanischer Teil.
Oder? Kung Fu Hustle 2, Film. Aber ich kann nichts darüber finden.
Dann sieht auch alles eher aus nach so ein
Dresset.
Ja, so ein AI-Slop. Kung Fu Hustle 2 mit Donnie Yen. Gott, das ist so ein AI-Slop.
Kung Fu Hustle wurde 2006 übrigens als bester ausländischer Film für den Golden Globe nominiert. Also.
Ja, echt?
Ja.
Ja, Hammer. Ja, ich finde, die machen auch ziemlich viel richtig. Nur die Liebesgeschichte ist halt, also, die ist halt so draufgestülpt, ne? So richtig unnötig. Mit der Taubstumm. Und ihren Lollipop. Naja. Und was ich noch gesehen habe, ist auch eine Komödie, aber ein bisschen, ja, die ist auch extrem witzig, aber die ist auch ein bisschen düster.
Okay.
Four Lions. Hast du mal Four Lions gesehen?
Also für Löwen oder vier?
Vier. So wie die Zahl. F-O-U-R. Four Lions. Genau, ist eine, ich glaube, ist eine britische Komödie, müsste das sein, ne?
Das sagt mir tatsächlich absolut gar nichts.
Nee?
Nee.
Okay, das ist ein Film, in dem, ja, du siehst ja hier schon Riz Ahmed. Der ist, oh Gott, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat der mit seinen Mates, ist der, ich weiß gar nicht, welche Terrorgruppe die angehören. Auf jeden Fall möchte der, also der ist Muslim, radikal muslimisch, und möchte gerne jetzt in England ein Terrorakt auslösen. Ne? Und die sind zu viert in seiner Gruppe. Der fährt am Anfang nach Pakistan? Afghanistan? Ich weiß nicht. Fährt auf jeden Fall da hinten im nirgendwo, um so eine Grundausbildung zu bekommen, aber weil der halt ein Vollpfosten ist, schicken die ihn sofort wieder nach Hause. Weil der aus Versehen mit einem Raketenwerfer eine Trainingsstation von den Taliban, ich weiß gar nicht, was das alles waren, eine Trainingsstation von Taliban in die Luft jagt, weil der eigentlich eine Drohne zerschießen möchte. Aber der ist halt unfähig. Das ist alles als Komödie aufgemacht.
Mhm.
Und ja, jetzt wird er nach Hause geschickt, kann da natürlich nicht vor seinem Kollegen, der gar keinen Hintergrund hat, kann natürlich nicht zugestehen, dass der komplett unfähig war und deswegen nach Hause geschickt wurde. Und sein Kollege ist halt eigentlich nur so ein Engländer, der heißt Barry, aber der ist viel radikaler und sagt, ja, wir müssen eine Moschee in die Luft sprengen, damit wir einen Krieg zwischen Muslimen und Ungläubigen auslösen. So, in dem Sinne. Und ich sage, es hört sich arschkritisch an, aber sehr witzig gemacht. Kannst du mir ruhig den Film anschauen, den gibt es auch auf Amazon Prime.
Okay.
Und er hat ein paar wirklich, wirklich gute Gags. Und das Ende ist... Ich weiß nicht, wie das ist, aber das ist extrem traurig irgendwie. Weil es geht halt um, wie heißt das, ein Dschihad? Ist das so, wenn man sich als Märtyrer in die Luft jagt?
Ja, das ist ja, der Dschihad ist ja so der Kampf gegen die Ungläubigen.
Ja, genau. Und, ach Gott, der ist extrem witzig. Es gibt so ein paar Aussagen, die sind so bescheuert. Ich meine, die transportieren irgendwann mal, wie heißt es, der Sprengstoff. Und dann beim Bewegen musst du ja relativ vorsichtig sein.
Ja.
Und einer stolpert, der erste Tod in diesem Film. Ist schon krass, ist auch schon irgendwie duster. Stolpert und sprengt ein oder stolpert über ein Schaf und sprengt halt ein Schaf und sich in die Luft. Mhm. Und der Radikale sagt irgendwie so, ja, er ist als Märtyrer gestorben. Er ist durch einen Unfall gestorben. Ja, er hat die Nachschubswege der Feinde zerstört. Er hat ein Schaf mitgenommen. Das ist so duster. Aber ist schon wirklich ein guter Film. Ich weiß nicht, ob die Zeit kritisch ist, in der ich den geschaut habe, weil der kommt ja aus 2010? 2011. Da war noch eine bessere Zeit.
Ich weiß gar nicht, wann das so richtig losging mit dem, also natürlich wissen wir, wann es so richtig losging mit dem.
Ja, zu dem Zeitpunkt gab es da auch, waren natürlich hier diese Selbstmordanschläge schon Thema, aber ich meine, wir radikalisieren ja immer mehr als Gesellschaft. Und jetzt musst du einfach nur schon die falsche Hautfarbe haben und wirst schon.
Aber ich finde es interessant. Ich habe über so, also eine Komödie über radikalem Islam ist mir jetzt gar nicht so übergekommen.
Ja, aber so radikal sind die nicht. Die sind einfach nur verblendet. Außer einer. Der eine, der Engländer ist, der wirklich, also der geborene Engländer ist, der wirklich ist einfach nur radikal. Aber die anderen sind da, die sind alle verblendet. Sagen wir es, die sind alle verblendet.
Ja, ist ja meistens dumm. So. Die werden ja nicht radikal geboren. Aber finde ich ja interessant, die einzigen Filme, die sich so ein bisschen so, ich sag mal, den Islam auf die Schippe nehmen, gerade in so religiösen Bereich, die ich kenne, sind vielleicht sowas wie, wie heißt das hier, Der Diktator. Mit
Diktator? Achso, ja. Ja, ja, ich glaube, es sind so eine Art, ich weiß gar nicht, funktionieren heute solche Filme noch? Ich glaube, es sind solche Filme, die sind komplett off. Ich habe Angst, dass sich die falschen Leute über den falschen Aspekten im Film lustig machen. Oder die falschen Leute finden diesen Film gut aufgrund der falschen Sachen.
Es ist halt wahrscheinlich wie so ein absolutes Minenfeld, ne? Also heute wahrscheinlich genau. Noch schlimmer als früher.
Deswegen interessant, den einfach mal zu sehen.
Ja, es ist aber super interessant, den muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Der hat mir gar nichts gesagt. Also, bist du da drauf gekommen?
Ist aber, der ist wirklich sehr gut. Ich hab den schon ewig ewig mal auf der Liste gehabt und hab den jetzt halt random auf Amazon Prime gesehen und dachte mir so, ja, guck ich mir mal an.
Ich sehe nur dieses, also was ich bei dem ganz amüsant finde, ist das Filmplakat. Das ist nämlich im Grunde so ganz grün gehalten, Four Lions, und das Hauptmotiv ist eine Krähe mit einer Sprenggürtel.
Ja, genau, die versuchen halt so Wege zu finden, wie die wie die Schaden anrichten können, ohne sich selbst irgendwie. Das ist so banal. Ja, diese arme Krähe ist natürlich auch nicht glücklich in diesem Film, aber ja. Das ist nur ein kleiner Sketch in dem Film.
Cool.
Ist das eigentlich der erste Film von Riz Ahmed?
Ich kann es herausfinden. Das ist ja meine Aufgabe. Recherche und Archiv Robin. Nein. Das ist nicht sein erster. Four Lions ist von 2010. Davor hat er noch eine Menge Filme gemacht. Unter anderem
Rage. Ja,
oder Jihad in the City. Oder so,
wow, also zweimal.
Guantanamo, okay, der hat wohl sehr viele, wie sagt
man? Was zur Hölle?
Der hat sehr viele politisch aufgeladene Sachen gemacht.
Ja.
Was hat der, was war denn sein letzter Film? Der politische Meisterstreich, das ist doch der Film von Dingens, oder? Wes Anderson, der neueste.
Ja, genau, genau. Ja, der ist ja ein großer Darsteller, den kennt man ja auch.
Ja.
Ich find's faszinierend. Der ist einfach von Engländer. Einfach Engländer, hat aber, glaub, pakistanischen Hintergrund. Nein. Weil du darfst erstmal nur Filme machen über einen Dschihad und so ein Blödsinn.
Ey, wie gesagt, also ich finde ihn fantastisch. Er ist nämlich der, der Kamerakollege, den Jack Gyllenhaal in Nightcrawler einstellt.
Ja, genau, genau, genau. Und in Rogue One war der auch zu sehen. Da war der Pilot.
Ja. Sehr cool. Wo kann man den sehen? Netflix?
Amazon Prime.
Amazon Prime, okay.
Amazon Prime.
Amazon genau, Prime, der guckt auch euch mal an Four Lions, die vier Löwen.
Genau. Cool.
Dann bringe ich noch mal was mit.
Und wer noch überzeugt hat, Benedict Cumberbatch spielt auch mit. Der hat zwar nur eine ganz kleine Nebenrolle, spielt auch jemand sehr unfähig, weil in diesem Film sind alle irgendwie unfähig. Aber ja. Du, erzähl.
Ich sag dir jetzt erstmal ein Zitat von Kingsman, der hat den Film nämlich 2 Sterne gegeben. Und du musst erraten, was es ist. Okay?
Ach du Scheiße.
Es ist ein Film, den hast du gesehen und ich würde sagen, du magst ihn sehr, sehr gerne. Ich mag ihn auch sehr gerne. Es ist, glaube ich, unter Kritikern, glaube ich, einer der meistgelobtesten Filme schlechthin. Von einem der anerkanntesten Regisseure schlechthin. Leider ist durch das Ende kein typischer Film, wie man ihn vielleicht kennt. Man wartet die ganze Zeit auf die Auflösung der Geschehnisse, am Ende wird man jedoch enttäuscht. Der Film ist zwar nett anzusehen, aber ich mag es nicht, dass es keinen Oha-Effekt gibt, wie zum Beispiel bei vom gleichen Drehbuchautor. Von mir leider nur 2 Sterne. Und
es gibt kein...
Nils ja. H. schreibt, ich finde, es zeigt eines der unfähigsten Ermittlerduos bei der Selbstdemontage. Sehr vorhersehbarer Plots und keine sehr überraschende Wendung. Schade, hat mir nach dem ganzen Hype Kritiken mehr erhofft.
Du hast noch mal 7 geschaut, oder? Aber da gibt es doch ein Ende.
Ich sag mal so, ich habe 7 geschaut, aber nicht das amerikanische Pendant, sondern eher was mehr im asiatischen Raum gedreht wurde.
Memories of the Murderer geschaut.
Korrekt! Ich habe Memories of the Murderer nochmal geschaut.
Ja gut, den habe ich gekauft. Den habe ich auf...
Den.
Aber gesehen.
Er hat nämlich geschrieben, OH-Effekt gibt, wie zum Beispiel bei Parasite vom gleichen Drehbuchautor. Der Film wird natürlich jetzt wesentlich mehr geguckt, nachdem Bong Joon-ho einfach mal einen richtigen Banger rausgehauen hat mit Parasite. Ich weiß gar nicht.
Aber das ist ja eher so ein Zodiac, ne? Oder ist Zodiac eher so ein Memories of Murderer?
Ein Cold Case.
Ist halt ein echter Fall. Man zeigt so ein bisschen
Polizeigewalt.
Der wird gelöst?
Ja, das habe ich auch. Also ich wusste, dass er auf einem echten Fall basiert. Der wurde aber tatsächlich gelöst, weil kein Spoiler, der Mörder vor, ich glaube, 2016, 17 wurden da DNA-Tests durchgeführt und die haben herausgefallen, der Mörder, den konnten sie überführen, der sitzt nämlich schon im Gefängnis. Und deswegen gab es DNA-Proben.
Ah, ja schön.
Ja.
Kein Cold Case mehr. Ja, aber ist ja scheißegal für den Fall.
Kein Cold Case mehr, aber Memories of a Murder war damals noch als Cold Case, ist im Grunde zum einen... Also worum geht's? Memories of Murder, Bong Joon-ho-Film, kennen wir mittlerweile alle, hat ganz tolle Filme gemacht wie Parasite, Snowpiercer, Okja, Mickey 17. Gerade durch solche Sachen ist er natürlich im Westen eher berühmt geworden. Zum Beispiel Mother
hat er bis
heute nicht gesehen. Hast du schon mal Mother
gesehen? Auch gut. Ja, Mother ist auch gut. Geht so ein bisschen in die, schneidet so ein bisschen in die Kerbe von The Memories of Murder, aber nicht ganz. Ist ein bisschen, geht ein bisschen andere. Ist aber auch ein sehr sehenswerter Film. Also ich finde, die kannst du ja, du kannst dir alle Filme aus Korea von ihnen problemlos anschauen. Bei den amerikanischen Filmen, da habe ich ein paar Probleme mehr, aber
ja. Memories of a Murderer ist halt schon, was die Kritik gerade gesagt hat, so eine Demontage eines, ich glaube, einer ganzen Polizeistation.
Ja, genau.
Im Grunde zeigt, haben wir
wie unfähig und
Mord- und Vergewaltigungsfall, der aufgeklärt werden soll, in absoluten Provinz. Und auch diese Provinz-Detectives machen sich daran, den Fall zu lösen, aber eher auf ihre Weise, indem sie Beweise fälschen, Zeugen unter Druck setzen, Zeugen foltern, um Geständnisse herauszukriegen. Er spielt ja auch so zu so einer Zeit, wo Südkorea noch nicht das Südkorea ist, was wir heute kennen. Also stark technologisiert und
ja, aber das spielt ja auch alles auf dem Land, ne? Ich glaube, auf dem Land sieht das in Südkorea auch heute noch ein bisschen anders aus als
ja, aber Seoul, der Film macht ja trotzdem, der macht ja relativ viele Anspielungen, dass es auch Demonstrationen gab. Also da hat sich ja Korea gerade in so einem, wenn man sich ein bisschen mit koreanischer Geschichte auskennt, in so einem Vakuum von totalitärem Staat zu Demokratie befunden.
Ja.
Und diese totalitären Sachen sieht man halt auch natürlich bei den Behörden, unter anderem der Polizei. Und da ist dann dieser, ich sag mal, Detective aus der großen Stadt, der dann mitermitteln möchte, sodass er, der ein bisschen mehr Logik dran geht und sagt, hör mal, was ihr hier eigentlich gerade versucht zu machen, ist doch kompletter Wahnsinn. So können wir den Fall nicht lösen. Wir müssen da mit richtiger Polizeiarbeit rangehen. Man sieht aber auch, wie diese Person, also dieser neue Detective, immer weiter vielleicht eher ins Negative gerückt wird als ins Positive. Und ich finde, die Geschichte, die da erzählt wird, ist gar nicht so der Vordergrund, gerade das Cineastische. Also die Bilder, die da erzeugt werden, sind halt fantastisch. Also da gibt es wirklich Shots, die kann man, wie gesagt, sagen wir häufig, kann man sich ausdrucken, Leinwand groß und so an der Wand hängen. Weil die einfach fantastisch schön sind. Und auch mit diesem, der ist ja eigentlich relativ neu, der Film, 2003. Der hat aber diese, ich weiß gar nicht, diese 80er Jahre grobkörnige Kameraoptik, dieses leicht verblichene, blasse Bild und dann natürlich mit diesen provinzialen, ländlichen Aufnahmen von Korea ist natürlich, sieht's fantastisch
aus. Ja, und der hat auch so ein bisschen das, was Sieben gemacht hat. In Sieben wird's ja immer regnerischer bis zum Ende, ne? Also am Ende wird's dann nochmal ein bisschen hell, da wo der sein Paket bekommt. Der Film wird aber immer düsterer. Der fängt relativ hell an. Du hast so Sommerstimmung an diesen Feldern, wo die erste Leiche gefunden wird.
Obwohl er macht ja im Grunde auch den Zirkelschluss ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss kommt ja unser anfänglicher Detective.
Er arbeitet nicht mehr bei der Polizei. Wieder zurück. Ja.
Ist im Sommer genau an diesen Feldern, wo
die erste Leiche gefunden wurde.
Die erste Leiche gefunden wurde und ja, dann macht er noch diesen bedeutungsschweigenden Blick ins Publikum. Im Grunde ist der Mörder unter uns, Cold Case.
Ja, zu dem Zeitpunkt. zu dem Zeitpunkt. Hat das jetzt alles keine Wirkung mehr, wo man weiß, dass dieser Fall.
Aber wie gesagt, die Story an sich gar nicht so relevant, auch wenn sie brachial erzählt ist, vor allem wie diese Opfer dargestellt werden, diese Brutalität wird so komplett unkommentiert, einfach nüchtern gezeigt.
Ich finde auch, du siehst ja teilweise, wie Opfer, ja, wie heißt das, nicht ermordet werden, sondern wie die halt angegriffen werden. Angegriffen werden. Ich finde, das ist einer der gruseligsten und intensesten Szenen überhaupt, die bei Nacht spielt. Da als
diese Frau die eine im Regen bei Nacht, die dann auf einmal
anfängt
zu rennen.
Das ist so tens. Ja. Das ist, ich weiß nicht, das ist eine der krassesten Szenen überhaupt. Und dann gibt's den Gegenstand und die Polizisten machen den blödesten Scheiß überhaupt. Denken sie so, führt zu gar nichts,
was ich glaube, das ist sogar die Szene,
du weißt das schon.
In den Keller wird gefilmt und auf einmal hängt ein Typ an einem Seil kopfüber. Ich weiß gar nicht, was genau dieser Dingens ist, aber...
Weiß ich auch nicht so genau, aber er ist
fantastisch.
Genau, auch das Ende mit den Schienen auf den Schienen, mit dem Tunnel.
Ich muss natürlich auch mal ein bisschen Kritik üben. Es ist natürlich, ich sag's jetzt mal, sehr koreanisch gespielt. Also ja, sie machen natürlich sie sollen ja auch so ein bisschen diese dümmlichen Polizisten dargestellt werden. Keine Ahnung, er hat dann, ja, wir haben keine Haare gefunden. Das heißt, der Mörder muss unten kahl gewesen sein. Schnitt und er ist in irgendeinem Onsen, in irgendeinem Bad und guckt Leuten unten in den Schritt, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwer rasiert ist. Aber
es teilweise so
übertreiben sie es ein bisschen zu stark. Es gibt seinen Kollegen, der im Grunde ein bisschen gröber auch an die Sache dran geht, der macht immer so einen komischen Kick. Ja, der macht so einen komplett Kung-Fu-Kick in schräger Seitenlage, springt er da Leuten vor die Brust.
Das rutscht dann ein bisschen fürs westliche Auge,
würde ich es mal sagen.
Genau, das ist so ein bisschen das Spiel von Song Kang-ho, ne? Der Hauptdarsteller. Das ist so ein bisschen in der Richtung.
Ich kann es dem halt verzeihen, dem Film, weil der Rest halt so gut ist. Ich kann aber auch verstehen, als westlicher Zuschauer, dass man dann ab und zu denkt, ja Leute, okay, komm jetzt übertreibt ihr es vielleicht ein bisschen.
Ja, dann sind wir diese Emotionen, wenn jemand geschlagen wird, wie die darauf reagieren. Ist irgendwie, oder wie auch wie die Leute schlagen, ist irgendwie immer so ein bisschen.
Es gibt eine Szene, da sagt der Polizeidetektiv zu ihm, ja, du hast komplett übertrieben hier mit deinen Methoden, jetzt mach dich erstmal weg für eine Woche und haut ihn so und er fällt dann auch so die Treppe runter.
Ja.
Das sind dann halt so Szenen, die sind dann halt ein bisschen drüber, aber das macht den Film trotzdem nicht weniger zu einem Meisterwerk, dass es auch ist.
Nee. Und ich meine, für jeden True-Crime-Fan, und davon soll es ja viele geben, ist das eigentlich so ein Must-Watch. Ja, ich weiß, es gibt keine Auflösung. Naja, jetzt anscheinend ja wohl. Es gibt aber im Film keine Auflösung. Aber das macht für den Film nachher auch keinen Sinn. Trotzdem funktioniert es für Filmfans sowie für Murder Mystery. True Crime. Kann man True Crime Fans sagen? Das hört sich irgendwie falsch an. Freunde von echten Verbrechen. Ja, nee, das klingt nicht richtig. Aber ja, weißt du, was du meintest. Das ist ein großartiger Film und ich weiß, es gibt für mich nicht viele.
Und das Schöne ist, ich versuche gerade, oder was heißt ich? Ich und ein, zwei Kollegen versuchen gerade so einen Filmabend zu etablieren. Und den konnte ich mit meinen Arbeitskollegen gucken. Einer davon, der hat noch nicht so viele Filme gesehen in die Richtung. Und dann versuchen wir den jetzt immer so ein bisschen Filme näher zu bringen. Und das war ein fantastischer Abend. War der perfekte Film auch. Deswegen, Leute, schließt euch in Gruppen zusammen, macht schöne Filmabende und tauscht euch aus über coole Filme. Damit solche Perlen nicht verstaubt in euren Blu-ray-Regalen liegen, sondern geteilt werden mit der Welt, ja?
So. Das ist aber ein bisschen ein Brett an Film. Ich habe den als relativ lange in Erinnerung. 2 Stunden, 12 Minuten geht eigentlich.
Ja, der ist auch, also der zieht sich nicht, aber der muss halt, du musst dich halt drauf einlassen, ne? Der kommt jetzt nicht so schnell in Fahrt wie, keine Ahnung, so ein Marvel-Film auf Crack.
Ja.
Der hat halt ein ganz anderes Pacing.
Ja, aber ich finde, da kann man sich gut drin reinfallen.
Es gibt auch einen Film namens Memory of a Murderer.
Der von 2016.
Der von 2017.
17, ja, okay.
Hast du den mal gesehen? Der hat extrem gute Bewertungen auf Google und das heißt was. Also wenn bei Google die Bewertungen gut sind,
dann muss das ein guter Film sein. Wahrscheinlich haben die alle Barrel of Murderer gesehen und dachten sich so, das ist der. Da sind auch Koreaner drin zu sehen.
Ich meine, der hat halt ein extrem schönes Cover. Der hat diesen riesigen Bambuswald und so einen creepy Typ mit Koffer. Sieht schon cool aus. Müssen wir mal gucken, ja. Aber ich bin ja generell ein Fan, auch als Saw the Devil, was ja noch ein bisschen brutaler ist.
Jo, aber da geht es ja nicht mehr darum, das ist ja kein True Crime oder kein wirklicher Mordfall, da geht es ja wirklich nur so eine Hass-Tirade.
Schon, ja, aber ist schon ein Thriller, oder?
Spirale. Warte, Memories of the Murderer oder I Saw the Devil?
I Saw the Devil.
Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass manche den als Horror betiteln würden.
Horror-Thriller. Er ist schon halt sehr brutal.
So, genau. Und der ist eklig. Also, diese Pillenszene, das ist. Ja. Naja, cool. Der ist, also, da ist wirklich böser Film. Okay, ja. Ich mache jetzt mit Serien weiter. Außer du hast noch einen Film, den du loswerden möchtest.
Nee, ich habe keinen Film, den ich mehr loswerden möchte.
Okay. Dann fangen wir mit Wednesday an, weil da hast du einen Teil von gesehen. Ich habe Wednesday jetzt zu Ende geschaut. Also jetzt, dass wir darüber gesprochen haben, war ja nur Part 1 sozusagen, also von Staffel 2 der erste Part zu sehen. Jetzt gab es dann auch von Staffel 2 den zweiten Part.
Ja. Du hast den im Deutschen geguckt, ne?
Ich habe den Deutschen geschaut.
Ich habe den im Englischen gesehen und der ist extrem anstrengend zu gucken im Englischen. Kann ich euch schon mal sagen.
Also.
Weil die redet ein sehr hochgestochenes, ich kann das super schwer erklären, aber ein sehr, also es ist kein normaler Sprachgebrauch, der jemand, der Englisch gelernt hat, benutzt. Sondern da werden halt sehr, also sehr, 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 sehr viele Wortspiele benutzt und so Metaphern, um Sachen auszudrücken. Also so, eher gar nicht Wortspiele, sondern einfach so Sprichwörter werden viel benutzt. Und es wird halt auf einen sehr, ich würde schon fast so adelsenglischen Ton gesprochen.
Jo, passt ja irgendwie so ein bisschen.
Also wer sein Englisch auf die nächste Stufe heben möchte, kann sich Wednesday auf Englisch angucken. Deswegen verstehe ich gar nicht. Eigentlich ist das ja eher so Generation TikTok.
Ja, aber vielleicht aber ist das ja eher so ein...
Da komme ich so an meine Grenzen, was mein Englischverständnis tatsächlich...
Wahrscheinlich ist das eher so ein das ist kein wirklich hochgestochenes Englisch, sondern so ein fake hochgestochenes Englisch.
Ja, weiß ich
ohne
gar
den jetzt gesehen
nicht.
Also
da wird teilweise sogar Macbeth zitiert im Original. Und da weiß ich jetzt nicht, also vielleicht bin ich einfach unfassbar schlecht im Englischen, aber da hatte ich schon meine Probleme. Aber ich bin ja auch kein Mothertongue, ja.
Kein Muttertank, ja.
Ich bin kein Muttertung. Ist schwierig für mich zu verstehen, teilweise. Aber war trotzdem mal interessant. Weil ich habe die erste Staffel auf Deutsch geguckt, dann dachte ich mir, zweite, ja, ich muss dem Original gucken, um das originale Feeling zu bekommen. War aber eine Tortur.
Ja, also.
Oder ist noch eine Tortur?
Ich habe jetzt zur. Eigentlich kann ich nicht viel mehr sagen, als ich zum. Wer ist das? Letzte Woche, vor einem Monat in etwa schon.
Was hast du nochmal gesagt, ist die erste Staffel bloß mit mehr Charakteren?
Ja, so ein bisschen. Ich finde gut, dass die diesen Coming-of-Age-Charme noch mit drin haben. Ich finde nicht gut, dass die in dem, wie heißt das, Studentenriege keine Antagonisten mehr hat. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Also ja. Im ersten Teil gab es halt die böse Gang, die nicht so cool fanden, weil die weird ist. Was witzig ist auf der Schule.
Fangirls.
Jetzt hat die nur noch Fans. Genau. Das behält, also eigentlich behält diese zweite Part der zweiten Staffel alles bei, wie es war. Ich finde den Climax nicht sonderlich krass unique. Der ist für mich nur ja, war abzusehen und der bringt den ganzen Part einfach zu einem Ende. Mehr ist da nicht.
Ich kann auch also, nur ganz kurz zu der Serie sagen, ich finde, es passiert, also die machen zu viele Fässer auf. Die bringen sehr viele Charaktere neu rein, das ist gar nicht das Problem an sich. Plus wir haben dann daneben noch Sub-Storylines, irgendeine Storyline heißen die Nymphen, Sirenen, mit der Sirene, dieser Bianca, wo die Mutter Teil einer Sekte war, die irgendwie The Morning oder so hieß und wo sie dann irgendwelche Leute rekrutiert haben.
Ach so, ja, ja.
Also es werden teilweise Subplotlines aufgemacht, dann kriegst du noch so viele neue Charaktere, aber für diese wird sich dann auch nicht wirklich Zeit genommen.
Wie weit bist du in der Serie? In etwa?
Hälfte, also Ausbruch, also der Ausbruch ist passiert.
Ja, ja, und der Gag ist, das wird noch schlimmer.
Okay.
Also da passiert so viel. Die hat ja ihre komischen Kräfte, die Sachen voraussagen, dann verliert die ihre Kräfte, dann kommt ein Plot, wo die den Körper tauscht. Also theoretisch kannst du sehen, jede Folge hat in sich so einen eigenen kleinen, wie nennt man das, so wie damals die Serien häufig waren. Eine Folge, eine Geschichte und im Hintergrund läuft so ein großer Plot. So funktioniert hier auch, aber diese kleinen Geschichten, die sind viel besser verpackt. Aber dann kommt dieses Gefühl dazu, jo, die erzählen super viel, weil alles halt nur so ganz stiefmütterlich behandelt wird. Man geht da gar nicht wirklich rein. Charaktere müssen halt einfach mal, ich weiß nicht, ich glaube, Agnes, die Unsichtbare, die hast du schon getroffen.
Ja.
Die macht auch so ein paar komische Wandel durch. Dann ist so, schnupp, reagiert die auf einmal auf Sachen so und denkst du so, hey, so ist der Charakter auch gar nicht geschrieben. Sup, und dann wieder anders. Und dann denkst du immer so, okay. Ja, also die sind so ein bisschen wie Superhelden-Powers in Superheldenfilmen. Die sind halt nur, die funktionieren gerade nur so, wie der Schreiber die gerade haben muss, damit ein Konflikt entsteht, beziehungsweise damit wir mehr Material für die Geschichte haben. Das kann man jetzt der Serie alles vorwerfen, aber gleichzeitig muss er halt sagen, er läuft halt trotzdem gut durch und wahrscheinlich Fans mögen das, Fans mögen auch, dass sie wieder so einen dummen Tanz zum Schluss reinbringen, weil den brauchen wir ja zwingend, damit wir das auf TikTok packen können. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin auch nicht auf TikTok. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Haben die Erfolg auf TikTok mit den Scheiß?
Ich habe kein einziges Wednesday-Dingens gesehen, also.
Ja, wir sind ja auch nicht in der Bubble wahrscheinlich.
Ich bin in jeder
Bubble. Ich finde den Bruder von ihr langweilig. Ich finde den Bienenfreund, der ist boring. Ich finde die ganze Plotline mit den Hauptantagonisten nicht sonderlich spannend. Also für mich ist die Serie wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich mag ein paar Dialoge, die da drin sind. Die haben ein paar nette Dialoge. Ein paar nette Quotes. Finde ich sehr gut. Aber so im Nachhinein. Ja. Fans für Fans. Ja, ist immerhin Netflix ist größte. Ist ganz nett,
so nebenbei zu gucken.
Ja, genau. Ist immerhin Netflix größte IP noch. Und wird wohl
cool
klappen für eine dritte Staffel.
Okay. Zur nächsten IP.
Hast du was, oder?
Ich dachte Alien.
Also, wir können über Alien reden. Ich habe noch nicht ganz alles gesehen, wie gesagt.
Ja, ich dachte, wir geben mal so ein Vorfeedback, bevor wir über das Ende sprechen. Alien Kann Earth habe ich ja nochmal ganz kurz angeteased. Habe ich dir ja damals verkauft wie so ein Gebrauchtwagenverkäufer. Wie toll alles ist. Jetzt bin ich bei der 5. Folge. Und ich bin einfach zeitlich nicht dazu gekommen. Ich finde es immer noch. Also, ich hatte ja dir damals erzählt, da waren sie noch auf dem kaputten Schiff.
Die ersten beiden Folgen,
ja. Die ersten beiden. Mittlerweile hat sich ja schon was geändert. Die sind ja teilweise schon wieder runter vom Schiff. Und vielleicht auch wieder schon drauf auf dem Schiff. Also es geht aber vor allem viel so gar nicht im ersten Blick ums Alien, sondern mehr so um die Beziehungen vielleicht zumindest von zwei Konzernen untereinander. Gerade natürlich, was macht dieser, wie heißt der eigentlich, der Konzern? Ich vergesse das immer. Weyand-Yutani ist ja der, wir wollen die Aliens auf die Erde bringen, Konzern. genau, den wir auch aus den klassischen Dings. Paragon?
Nee, der ist anders.
Ich könnte jetzt
ja, schnell der andere Konzern von
im Dingens. Es gibt auf jeden Fall Cyborgs, Hybride, Waymond, Yutani, Aliens, Prodigy.
Prodigy, ja.
Prodigy irgendwas mit P. Ist unser anderer, da ist so ein junger, cooler CEO namens
Okay, ich muss jetzt noch mal eben kurz eine Frage stellen, bevor ich das gleich vergesse. Wir sind noch nicht durch mit der Serie.
Mhm.
Wir sind beide in etwa gleich weit. Die letzte Folge, die wir gesehen haben, waren die Only, also diese, ich weiß nicht, ob das bei dir dieselbe ist, die Folge, die nur auf dem Raumschiff spielt.
Ja, die habe ich zur Hälfte.
Mehr oder weniger Vorgeschichte
ist. Aber, ja.
Genau, die ist aber mit Abstand bis jetzt die beste Folge, meiner Meinung nach. Der Prodigy hieß es, ne?
Ja.
Der Prodigy-Chef. Boy, der erzählt die ganze Zeit, ja, ich
von Samuel Blanken.
Genau, den soll man ja auch schon scheiße finden. Niemand mag den. Der sagt die ganze Zeit so, ja.
Soll er scheiße sein?
Ja, denke schon.
Also der ist ja so ein Mark Zuckerberg-Verschnitt. So, das ist so dieser. Also,
ja, aber ich denke mir die ganze Zeit,
wenn du halt drüber kommst.
Ja, der sagt halt die ganze Zeit, ich muss jemanden haben, der mit mir sprechen kann, der so intelligent ist. Ja,
ich bin wie so schlau. Und ich muss extra.
Die ganze Zeit, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nichts Intelligentes von dir mitbekommen.
Das dachte ich
wirklich,
auch.
Der ist doch in Wahrheit nur so ein Faker. Der ist so ein
der ist so wie Laber. Elon Musk, der denkt, Laber. Der ist super intelligent. Dabei ist das gar nicht.
Also, wenn du mir die Genugtuung verpassen möchtest, ich weiß, dass das Alien-Universum dafür bekannt ist, mir nie die Genugtuung zu verpassen. Außer Aliens. dann muss der kaputt gemacht werden. Aber das nicht in der ersten Staffel.
Die Frage ist, kommt da noch eine Staffel? Ist das eine abgeschlossene
keine
Sache?
Ahnung.
Wir wissen es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall, unser Prodigy-Oberhaupt hat ja so Kinder Gedächtnisse genommen von todkranken Kindern und die in Roboter reingepackt. Das ist im Grunde der Hauptplot. Und sein Ziel ist es, damit so ein Überwesen zu schaffen, weil Cyborgs an sich sind natürlich intelligent, aber die sind so wie Large Language Models, die sind nur so klug, wie sie auch Daten haben. Und wenn man natürlich die Rechenpower und Kraft und Flexibilität von so Cyborgs nimmt, aber einen wahren menschlichen Verstand da reinpackt, dann ist das noch viel krasser. Weil dann haben wir das Best of both worlds. Und er hat dann endlich jemanden, mit dem er reden kann, der genauso intelligent und toll ist wie er selber. Bloß das ganze Projekt wird dadurch unterbrochen, Alien-Schiff stürzt ab von Waymond Yutani und da sind ganz viele tolle außerirdische Lebensformen drauf und die nimmt er alle mit.
Ja, wird das Projekt unterbrochen? Der sagt ja, ich schicke die jetzt mal dahin, um die zu testen. Das ist mehr oder weniger der.
Ja, ich meine nicht unterbrochen, aber das war ja nicht sein eigentliches Ziel. Aber jetzt eröffnen sich neue Optionen für so Ränkespielereien in der Konzernwelt. Und er möchte die jetzt natürlich studieren, diese Aliens, die super interessant sind. Und gleichzeitig möchte Raymond und Tani ihre Aliens gerne wiederhaben. Genau. Und das ist so im Grunde der Mainplot. Und also ich finde die Serie super interessant, würde ich es erstmal nennen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie gut finde, weil da muss ich alles gesehen haben. Weil ich mag diesen frischen Anstrich Ansatz einfach.
Ja, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass der ausstattungstechnisch und bildtechnisch genial ist. Also die sieht super geil aus, dieses Raumschiff zum Start der Serie und alles so ein bisschen kaputt. Dieses halbe Haus und halbe Raumschiff. Insane geil. Auch in der jetzt letzten Folge, also die letzte Folge ist bonkers. Die ist wirklich, die funktioniert für sich. Die ist meiner Meinung nach ist wirklich perfekt. Die du jetzt nur halb gesehen hast, ist ein Problem. Die funktioniert in der Serie gut. Da spielen auch meine Haribo-Kids keine Rolle. Und dann, ja.
Ich meine,
also die letzte Folge ist Hammer, die will ich noch gerne weiter gucken.
Ich mag ja die Kinder.
Timothy Olyphants Charakter.
Die Kinder gelten ja auch so ein bisschen als philosophisches Vehikel, ja. Die müssen sich dann so Fragen stellen, wie es gibt dann die eine, die sich stellt, bin ich überhaupt noch menschlich? Ich meine, ich bin ein Geist in einem Roboter. Dann die andere, die sich natürlich fragt, okay, wie ist die Beziehung denn zu meinen fleischlichen Nachfahren? Oder, also die haben alle so eigene Gedanken, die sich entwickeln, die so ein bisschen in einem philosophischen Konflikt enden. Und an sich finde ich das super interessant. Und ich sag mal, genau das, was ich ja vorher bei den anderen Sachen immer gesagt habe, die haben keine Ideen, mal einen interessanten, modernen Anstrich für so eine, für so ein Franchise. Wir hatten ja auch mit, also wir hatten die Alien, Alien 1, der Klassiker, das OG-Material. 2, 3 und 4 waren ja mehr so Richtung Action getrimmt.
Naja, der vierte hat auch schon sehr philosophische Ansätze.
Und, ja, und wir hatten aber dann ja auch noch Prometheus. Und wie hieß der letzte? Jo,
die ging ja in eine andere Richtung. Covenant.
Covenant, die waren ja.
Und Romulus, das ist der theoretisch der letzte.
Romulus, die waren ja auch wieder eine ganz andere Richtung. Dann hatten wir jetzt Alien Romulus war.
Hatte ja, so ein Best-of.
Das war so ein Best-of Alien, aber trotzdem fand ich den halt, das war so Alien in die Moderne geholt und Alien Earth denkt sich jetzt so, ja, ich will was.
Ja, aber Alien Earth setzt schon ein bisschen darauf an, ne? Also
ist, für mich ist Alien Earth Alien so ein bisschen so Covenant gespielt, wir machen mal was ganz anderes. Aber wir haben einen Alien.
Also und Covenant schwierig, wenn dann Prometheus. Prometheus Alien Covenant also war ja wieder zurück zu Alien und dann in schlecht, aber.
Das Problem, also was mir halt am an, also was mich an der Serie gestört hat, war das Alien. Tatsächlich. Gar nicht die allererste Szene, wie krass das ist und das schon so früh gezeigt wird, so diesen Schockfaktor von dem Alien weggenommen, sondern das Verhalten des Aliens. Irgendwie in den ersten beiden Folgen schlitzt das ja alles weggefühlt. Wachen. Das
ist so tierisch, ne?
So tierisch, aber gleichzeitig wird es so als der übelste Endgame-Predator gezeigt. Aber dann wird halt auch gezeigt, ja, 1v1 gegen so ein Kind, keine Chance. Einfach durchgerissen.
Keine Chance.
Natürlich schwer verletzt, ja, aber.
Ich finde auch, dass wie mit dem Alien, mit den Alien, in Alien Earth mit dem Alien umgegangen wird, ist ein bisschen seltsam. Die hätten. Gleichzeitig, ich habe keine Ahnung, du musst ja die Leute an der Stange halten und deswegen musst du irgendwann schon früh mit den Alien rausrücken. Du kannst ja nicht erst in Folge 5 mit den Alien rausrücken.
Und was ich halt gleichzeitig geil finde, waren die anderen Alien-Lebensformen. Also in den ersten beiden Folgen wird da noch viel mitgespielt. Es wird immer mal wieder mal so Experimente gezeigt. Es gibt dieses eine Viech, was dieses eine große Auge hat. Was relativ prominent immer gezeigt wird. Genau, was dann, ich glaube, in so einen Schafskörper reingeht, irgendwann im Verlauf der Staffel, so als Experiment. Aber da waren ja auch noch so viele andere Lebensformen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das so komplett abgenommen hat, bis jetzt da, wo ich gekommen bin. Im Grunde sagen die, ja, wir haben ein Raumschiff gefunden mit 200 verschiedenen Lebensformen.
Achso, ich dachte, die sagen nur 4. Ich dachte, es sind nur 4 wirklich intelligente Lebensformen.
Ich dachte, die haben irgendwie, da waren noch super viele Kanister und alles, voller Alien-Sachen.
Nee, oder okay, aber ich dachte,
vielleicht bin ich auch falsch abgekommen.
Naja, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie im Kopf 4. Und ich weiß aber nie, wer nochmal die vierte war. Also wir haben diesen Xenomorph, wir haben diesen Oktopus und wir haben diesen Blutegel. Aber
wir haben auch noch
wer die Pflanze, war denn der vierte? Oder? Ach, die Pflanze! Ja. Ja, und irgendwie, also bis jetzt ist noch von denen keiner drin, wo ich mir denke, so geil, das könnte ein komplett neues Universum aufbauen. Nur der Oktopus oder so.
Weil die Pflanze ist ja relativ in den ersten Folge relativ prominent. Die guckt ja hier einen der Dingens an und analysiert da rum und will da machen und dann ist es so, ja, jetzt komm mal mit. Und dann ist sie weg. Dann nie wieder was gehört von Pflanzenmann. Ja.
Ja.
Gut. Aber wir geben nochmal ein End-Review, wenn wir es durchgesehen haben. Und vielleicht ist das Ende ja so dieses boah, und wir sind so, was jetzt passiert? Beste Serie
aller Zeiten. Ja, wirklich. Das wäre noch schön. Ja, momentan sind die Stakes relativ low, wenn ich ehrlich bin. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass auf seiner Insel die Scheiße ausbricht. Aber momentan sieht es nicht mal danach aus. Rebellieren der Kinder, das könnte auch passieren.
Sie und ihr Bruder entkommen und kommen dann raus. Und anstatt eine Freiheitsstatue ist dann eine Alien-Freiheitsstatue. Wie in Planet der Affen, weil die Aliens die Erde übernommen haben.
Ja, ich weiß nicht. Also man kann sagen, das ist cool, weil die Leute finden ja, bei Prometheus fanden die ja eh alle scheiße. Alle finden Prometheus scheiße. Der hat die Stakes aber extrem hochgesetzt. Weißt du, da auf einmal war Thanos da. Also im Marvel Cinematic Universum. Ja, kann man scheiße finden. Dann gab's Romulus, der auf einmal so ein Hybrid gezeigt hat, was auch super weird ist. Fand ich übrigens extrem creepy. Mhm. Dieser hier, der spielt momentan einfach nur die Geschichte so ein bisschen zu Ende. Weißt du, da ja, andere Alien, andere außerirdische Lebensform, ne? Cool. Aber bis jetzt ist keine von diesen außerirdischen Lebensformen so ein Gamechanger. Bis jetzt. Also die haben gerade Potenzial, noch irgendwie mehr mit dem Schafwesen-Viech zu machen. Aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, wir sind ja noch mittendrin. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich handwerklich diese Serie bis jetzt richtig gut finde. Also selbst wenn die jetzt erzählerisch nicht mehr die krassen Schwünge machen, ist die handwerklich und wie die ganze Serie ausschaut, ist insane cool. Und ich mag auch das Design von dem Alien, das neue Design.
Ja.
Ja, ist vielleicht ein bisschen mehr hier drin, mehr, also ein bisschen, ja, sagen wir so, in einem Alien-Film, der war jetzt so ein bisschen außerweltlich. Es war halt ein Alien, der hat sich komisch menschlich ähnlich bewegt, aber gleichzeitig auch nicht. Und hier sehe ich dann doch diesen Tiger einfach da drin, der sich auch bewegt wie ein Puma. Ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, es gab am Anfang der ersten Folge gab es so einen Shot, wo er durch so einen Gang rennt, ne? Und dann kommt ja das Viech dahinter. Und in meinem Kopf, kennst du dieses Video, wo jemand so in Zeitlupe wegrennt, um die Ecke slidet, weiterrennt und dann ist da im Hintergrund so ein Panther, Puma, der so an der Wand springt und auch hinterher rennt.
Ja.
Da gibt es so ein YouTube-Video, so ein, ist mal, glaube ich, viral gegangen, so was. Und daran denke ich die ganze Zeit. Und so bewegt sich das Alien. Und deswegen wirkt das so ein bisschen off, so ein bisschen nicht mehr außerweltlich, sondern seltsam vertraut. Aber, ey, gute Serie bis jetzt.
Alien Earth. Kann Alien man Earth, ja. Gucken bei Disney.
Okay. Ich habe noch zwei Serien mit.
Hau raus.
Die sind beide extrem gut. Die würde ich beide.
Extrem gut.
Als, ja, okay. Würde ich beide als eine Fortsetzung, eine neue. Ich mache erst die Fortsetzung. Dandadan ist jetzt zu Ende. Dandadan Staffel 2 lief jetzt die letzten 12 Wochen. Kam jede Woche eine Folge raus, immer jeden Donnerstag. Ich habe die synchronisiert geschaut, weil die deutsche Synchro auf Crunchyroll ist insane gut. Die ist wirklich gut. Für die Leute auf Netflix, ja, wie heißt das? Dub. Da muss man so ein bisschen aushalten. Aber ich wette, wenn man nur die bis jetzt geschaut hat, kommt man auch gut zurecht damit. Dandadan Staffel 2 greift da erstmal weiter. Also die erste Staffel ist mit Cliffhanger geendet. Da geht es dann erstmal weiter in den ersten paar Folgen. Die sind sehr gut. Die macht wirklich, wirklich viel Spaß zu schauen. Die ist teils extrem witzig. Teils haben die Ideen, wo ihr denkt so, ja, okay, woher kommt das zur Hölle? Und teils machen die sehr, 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 sehr viele Anspielungen an andere popkulturelle Dinge. Wie jetzt zum Beispiel Godzilla oder Gundam oder Ranma 1/2. Gibt's einen ganzen Arc von, die nur das ist. Und die führen einen neuen Charakter ein. Und wie der eingeführt wird, ist auch nur, ist Comedy Gold. Wirklich. Also, wie Staffel 1, sehr, 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 sehr gut.
Sehr cool.
Freue mich auf Staffel 3, weil frecher Cliffhanger.
Ist angekündigt schon.
Ist schon angekündigt?
Ist angekündigt, ja.
Ja, Hammer.
Also, dann habe ich die erste Staffel gesehen, ich fand's auch fantastisch. Ich habe zeitlich gerade, das ist das einzige Problem, was mich davon abhalten will, die Serie zu gucken.
Ja. Ja, in der ersten Staffel hattest du nochmal so einen Bruch mittendrin, wo da auf einmal eine komplett andere Stimmung drin war. Hier gibt's sowas Ähnliches, das funktioniert aber meiner Meinung nach nicht so wirklich.
Okay.
Ja, so. Also der ersten war es krasser, da hattest du auch einen anderen Stil, so ein bisschen, ja, ein anderer Stil stimmt auch nicht. Dafür ist diese zweite Staffel weitaus witziger. Ich finde, da sind ein paar krassere Gags drin. Also, Schau, Empfehlung für alle Fans von Animes. Ja, guck, cool. Dann ging ja ganz schnell. Könnte sein, dass die in den Top-Serien des Jahres bei mir vorkommt. Ja, so gut fand ich die. Aber ich habe noch eine bessere. wahrscheinlich ein bisschen besser, weil die so ein bisschen mehr Überraschung war. Weil dann Staffel 1 fand ich schon hammergut. Bei der, die, also To Be Your Ex, habe ich ja drüber schon gesprochen. Von der hätte ich nicht gedacht, dass die mich ansatzweise überzeugt. Die lief jetzt ein halbes Jahr, hat jetzt letzte Woche sein Ende bekommen mit der 24. und erstmal letzten Folge. Und ich sag mal so, bis Folge 23 war die Serie so eine 10 von 10.
Okay.
So mit ein paar Abstrichen, ne? Also die war sehr, sehr, sehr gut. Selbst Nebencharaktere, die dann wirklich in der letzten Folge noch so ein bisschen aufgebaut werden. Nebencharaktere, schon Protagonist irgendwie. Die in den letzten Folgen noch so ein bisschen aufgebaut werden trotzdem gut eingebettet. Die ganze Geschichte funktioniert an sich. Die letzte Folge ist auch sehr gut. Das Problem ist, diese gesamte Serie baut auf einen Climax hin. Ne? Also mehr oder weniger kannst du dir vorstellen, du hast 10 Charaktere oder 11 Charaktere plus minus, die relevant sind und die aufeinander clashen sollen. Du willst die alle zusammenbringen, ist halt eine Superhelden-Serie, ne? Und du willst dann nachher in einem coolen, krassen Arena-Kampf die alle gegeneinander kämpfen sehen und willst dann herausfinden, wer der Beste ist. Das gibt dir die Serie dann leider nicht.
Okay.
Dann sagen die sich zum Schluss, ja, das wird introduced, alles kommt darauf. Und dann sagt es so, yo, aber nee, eigentlich habe ich jetzt Feierabend. Und dann ist Ende. Und dann gibt es nochmal so eine letzte Folge, so ein Snippet theoretisch, eine Art Trailer für Staffel 2. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend. Weil die wirklich, 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 wirklich gut war. Die fängt an, du wirst mit nur Fragezeichen bombardiert. Und dann macht der einen Kniff und er sagt ja, das ist ja nur so eine 3D-Zeichnung. Also wenn du die Serie googelst, ne, bei Bilder, dann siehst du so ein paar 3D-Charaktere. Du siehst aber ganz viele 2D-Charaktere. Ne, und da bist du ein Mischmasch von Charakteren. Und das macht halt Sinn, warum das so ist. Es gibt Sinn, warum der Stil im Laufe der Serie permanent ändert. Oder konstant ändert der wirklich seinen Stil.
Also im Grunde... Hat das einfach nicht über die Ziellinie geschafft?
Ja.
Am Ende slippte.
Ja, also
am Ende war die Balance. Ich meine, ich
habe ja letztes Mal darüber gesprochen, wo so ein innerer Climax für so Folge, keine Ahnung, im Mittelpart gibt es nochmal so einen kleineren Climax. Wo der introduced wird. Und da hast du schon gesehen, weil die lösen das. Also die lösen das nicht wirklich auf. Das ist mehr oder weniger so, du guckst die, wie heißt das nochmal? Captain America, hier den dritten Captain America an, wo die ganzen Superhelden aufeinander clashen.
Ja.
Und dann kämpfen die kurz, ne, so 5 Minuten Kampf. Und dann, ja, jetzt haben wir aber hier einen Moment, wie wir raus können und wir clashen später nochmal aufeinander und das passiert dann einfach nicht mehr. Und dann denkst du, warum? Ihr hättet, weil die haben so einen Hype generiert, das glaubst du nicht. Aber es gibt so eine Folge, da gibt es so zum Ende der Folge gibt es so einen Cliffhanger für die nächste. Alter, da waren die Stakes so fucking high. Ich habe dir zu dem Zeitpunkt habe ich die geschrieben, als ich die gesehen habe. Muss ich mal irgendwann in unserem WhatsApp-Verlauf gucken. Wenn die den Punkt irgendwie weitergeführt hätten, dann wäre es 10 hoch 10. Jetzt fehlen noch zwei, drei Auflösungen, für die man in einer Folgeserie haben möchte. Und ich möchte halt meinen Climax haben.
Aber wenn du jetzt eine Zahl, du hast 10 von 10 gesagt, auf was ist es gesunken? Wenn du jetzt nur die Staffel
an sich betrachtet. 9 von 10. Ist halt sehr gut. Ne? Also das Problem ist, mit der letzten Folge brechen halt auch so ein paar andere Punkte, die man hätte noch ansprechen können oder sollen vielleicht, auf die jetzt so eine Art Cliffhanger sind. Mhm. Für die zweite Staffel. Also die lebt so ein bisschen davon, das ist so den Spider-Man in New Universe, nee, der zweite animierte Spider-Man-Film. Der ist ja auch Hammer gewesen, aber irgendwie fehlt die zweite Hälfte davon. Du erinnerst dich, der ist ja nicht zu Ende erzählt. Der hat ja auch so ein Cliffhanger-Ende. Und so genau so weit sind wir jetzt. Aber der Film an sich ist auch insane gut. Das gleiche gilt für diese Serie. Und du willst halt eindeutig mehr haben. Ich finde auch gut, wie einfach kein Nebencharakter, also jeder Nebencharakter wird irgendwo erzählt und hat irgendwie Gewichtung für die Serie. Es ist die Nebencharaktere. Ja, alle haben sie irgendwie Gewichtung. Und das sind wichtig für den Verlauf der Serie. Ich finde auch gut, dass da teilweise erzählt ist, also dass das nicht so, ja, wie heißt das, wenn das noch nicht keinen normalen Ablauf hat, sondern dass die ersten 4 Folgen spielen alle nach der gesamten Serie. Minus Folge 24, also minus die letzte Folge, die spielt ganz am Schluss. So ein bisschen das alles durcheinander gebracht haben. Finde ich smart.
Gut, ja, aber ich fand das Konzept generell geil. Also wechselnde Stile, immer dieses, ja, es gibt ab und zu mal 3 Folgen für einen Charakter, dann 4, dann 2.
Einer hat nur eine Folge, der hat aber einen ganz anderen Stil. Das ist so ein Chibi-Stil, das ist auch ganz amüsant.
Aber, also an sich sehr kreativ. Ich weiß lustig, dieses To Be Hero X war ja, ist jetzt, ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die gab es ja 2 Serien, die davor kamen, wo du beide sagst, muss man sich nie angucken.
Yes.
Ist das einfach irgendeine Serie, die irgendein Studio gesagt hat, wir machen jetzt mal eine Serie? Oder
basiert das auf? Ja, das ist wohl von Crunchyroll und so ein das ist ein chinesisches und ein japanisches Studio, die sich zusammengesagt haben, ja, lass mal eine Serie machen.
Aber das basiert auf nichts. Also das ist jetzt nicht irgendwie
Das basiert halt auf diese To Be Hero IP, aber also da, wo die 2 Billigserien schon gab. Aber sonst basiert das auf nichts. Okay. Also es gibt so ein Konzept, irgendwie so eine Novel, glaube ich, war es, wo die mal dieses Konzept aufgebaut haben. Dann haben die halt ein paar 2 Komödienserien dazu gemacht, die fand aber niemand gut. Und dann haben sich lass es Crunchyroll gewesen sein oder ein anderes Studio zusammengesetzt mit so einem chinesischen Studio und gesagt, lass das mal richtig machen. Und jetzt ist da die Serie.
Okay.
Und dann ist mit der, weiß ich, Bilibili? Diese,
ja, das
chinesische Plattform. Ja, genau. Mit denen hat man sich zusammengesetzt. Da konntest du dann die Helden ranken. Also die lief ja jetzt über ein halbes Jahr. 24 Folgen. Jede Woche eine Folge. Ein bisschen länger so. Ein bisschen weniger lang. Ja, wurscht. Da konntest du, während du, also du hattest noch, du hast alle Charaktere schon gesehen, ne? Alle 10 Champs sozusagen, die es gab, hast du schon gesehen und du konntest schon für die stimmen. Ne? Wer den höchsten Trust-Value hatte, konntest also auf der Webseite bestimmen. Ich habe natürlich nicht mitgemacht, weil ich gebe nicht freiwillig meine Daten an Bilibili.
Nicht?
Nein, sorry. Und je nachdem, wer dann nachher die meisten Stimmen hatte, ist dann halt der Hero X gewesen, der die meisten Trust Value hatte, ist hat die krasseste Power. Und dann ging von vornherein der Protagonist, der halt die ersten 12 Folgen nicht einmal zu sehen ist, hatte irgendwie trotzdem immer den höchsten Value. Immerhin ist das der aus dem Intro. sind teilweise Charaktere gestiegen und gesunken. Zum Beispiel gab es so den Dragon Boy, so ein Typ mit lilanen Haaren. Der hat relativ zum Schluss 2 Folgen bekommen und er ist ziemlich schnell auf Platz 11 gedroppt. Ja, weil den findet halt jeder scheiße. Das ist der niedrigste Platz.
Okay.
Du hast einen geringeren Trust-Value als ein Hund.
Wow.
Und für diesen Moment wurde halt die letzte Folge so ein bisschen angeschnitten. Also viel geändert hat sich in der letzten Folge nicht. Das ist eigentlich nur, wer zum Schluss voreinander steht.
Erinnert mich ja fast an dieses YouTube-Projekt damals von diesem einem Zeichner. Dieses Battle Royale von YouTubern und die Kommentare konnten entscheiden, wie es weitergeht.
Ja, genau. Ja, ja, also die hatten eindeutig mehr Einfluss. Hier hattest du halt über ein halbes Jahr halt alles vorbereitet. Wie gesagt, die paar Charaktere hatten es halt relativ schwer, weil der erst in der zweitletzten Folge vorkam. Und dann hat er zum ersten Mal so Introduction geben können.
Mhm.
Und dieser Nice, das ist ja der mit Folge 1, der hat auch am meisten Screentime mehr oder weniger bekommen. Der ist richtig gedroppt. Du hast ihn richtig gedroppt gesehen und dann auf einmal steigt der wieder und denkst du, hä, was ist denn da los? Ja. Weil richtig schön, wie du gesehen hast, wie die Leute, weil das so ein ambivalenter Charakter ist. Der ist ja mehr oder weniger so ein Held, der einfach da ist und dann ist der ein Arschloch, dann wird er wieder gut und dann, oder dann wieder gut ist auch schwierig, aber dann kannst du es nachvollziehen, warum der ein Arschloch ist. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Deswegen würde ich sagen, der könnte auf jeden Fall auch in der Top 5 Serien des Jahres mitkommen, weil über lange Zeit echt gut gefahren. Jede Woche richtig gefreut, wie so ein Kleinkind auf die neue Folge.
Mhm.
Jetzt, wie gesagt, diese letzte Folge, dass die da den Climax nicht bekommen, schade. Aber da muss man dann so ein bisschen drüber hinwegsehen. Dafür gibt es dann die Punkte in der B-Note, die Abzüge in der B-Note. Ja. Sehr gut. Also 2B Hero X, wenn man Crunchyroll hat oder einen Bilibili-Account. Ja, jetzt ist es zu spät. Aber wenn man Crunchyroll hat, da kann man da mal gerne reinschauen. Das ist ganz amüsant.
Sehr cool. Also kommt auch auf meine Liste der vielen, vielen Sachen, die ich noch gucken muss. Ja. Sehr viele Serien. Ich weiß gar nicht. Nee, sag mich, was wolltest du sagen?
Ich hab nichts mehr. Das ist noch durch. Ich habe auch 3 Wochen Pause gemacht. Jetzt muss ich erstmal Alien zu Ende geschaut werden. Das wird schon.
Ja. Cool. Ja, so kinotechnisch weiß ich gar nicht mehr, was jetzt noch so groß kommt. Wenn ich so gucke bei meinem Cineplex.
Ja, Running Man, oder? Ist Running Man nicht ein Ding gewesen? Sollte nicht.
Oder ich weiß, dass diese Woche One Battle After Another kommt. Das ist ja der DiCaprio.
Stimmt, der kommt auch noch.
Riz Ahmed, neuer Film kommt. Random finde ich hier gerade. The Negotiator.
Ja, könnte Sinn machen, warum der mir empfohlen wurde bei Amazon Prime. Dann kommt der neue The Rock-Film.
Genau, Smashing Machine, 2.10. Eine Woche später.
Das soll gar nicht mal schlecht sein, ne? Ah, stimmt, Tron 3. Ares. Ja.
Genau, und ansonsten Mortal Kombat, Black Phone 2 und The Running Man, die unfassbaren 3.
Die unfassbaren 3. Achso, ja, stimmt. Dann gibt's auf Netflix kommt noch der Frankenstein-Film.
Oh ja.
Der soll auch sehr gut sein. Hab ich auch sehr Bock drauf.
Ja, und es kommt neuer Shaun das Schaf. Spuk im Kürbisfeld. So nämlich.
Oh, geil. Horrorfilme.
Cool. Ja, Freddy 2, wer Horrorfilme möchte. Cool. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich werde euch wahrscheinlich die nächste Zeit vollballern mit Serien, weil gefühlt bei mir, ich gucke 8 Sachen parallel und die sind dann auch alle fertig. Vielleicht muss ich
umswitchen. Ja, so wie bei mir. Die enden
Die enden alle in derselben Woche in etwa. Und denkst du mir so, geil, jetzt bin ich wieder off. Jetzt muss ich wieder Serien suchen. Ich hasse es.
Vielleicht soll ich einfach nur noch Filme gucken.
Ja, vielleicht ist es die aber beste viel mehr Lösung. Oder ich komme aber noch gute Serien. Gute Filme. Him, Wake Up the Dead Man. Also da kommt noch vieles Gutes dieses Jahr.
Genau.
Oder zumindest Interessantes.
Cool. Dann, danke, dass ihr bis hier da gewesen seid. Schaut gerne vorbei www.medienkneipe.de. Hinterlasst doch gerne eine nette Bewertung, damit wir gefunden werden. Und je mehr wir gefunden werden, desto mehr Leute stoßen dazu. Und wir werden alle eine glückliche, große Community. So sieht's aus. Habt eine fantastische Kinowoche vor euch und wir sehen uns dann, ich denke mal, in 2 Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, tschüssi.
Tschüss.